wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Heute mit Malte Asmus und dem Blick auf das neue Turnier in Dornbirn in Österreich. Und was das für ein Turnier ist, warum das jetzt zum ersten Mal zum Tragen kommt, das erklärt uns gleich unser Snooker-Experte hier bei Total Clearance. Das ist Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Moin Malte.
Ja, Premiere in Österreich. Was ist das für ein Turnier?
Da ist ein letztendlich ganz normales Weltranglistenturnier. Es ist ein bisschen hin und her gewandert, das European Masters. Ich vermute, das soll auch in den kommenden Jahren so bleiben. Also ich bin mir da nicht sicher, ob das tatsächlich nächstes Jahr dann auch wieder in Österreich stattfindet. Bisherige Stationen waren ja da Bukarest, Lommel in Belgien und jetzt eben dieses Jahr dann Dornbirn. Also ist schon ein sehr interessanter Verlauf, den dieses Turnier schon genommen hat. In diesem Jahr also zwei Turniere hintereinander direkt in deutschsprachigen Ländern. Also wir haben ja diese Woche das European Masters in Österreich, dann nächste Woche das German Masters in Berlin. Also das sind schon richtig gute Nachrichten eigentlich für deutsche oder deutschsprachige Snooker-Fans. Also letztendlich ein tolles Turnier, auch ein interessantes Format, denn wir haben hier zwar Best of Nine in den ersten drei Runden, aber es wird ohne Mid-Session-Interval gespielt. Das heißt, die Matches werden ohne Pause direkt beendet, also zur Not halt alle neun Frames am Stück. Auch das sicherlich ungewohnt für viele Spieler. Aber ansonsten, wie gesagt, ein normales Weltranglistenturnier. Der Sieger bekommt knapp 80.000 Pfund und vielleicht auch in dieser Woche dann eine Chance für den einen oder anderen Akteur, der sonst sich nicht so ins Rampenlicht spielen kann, weil eben 32 Spieler nur in Anführungsstrichen vor Ort sind. Es gab ja eine vorgeschaltete Quali und einige der Topspieler sind ja dort auch bereits ausgeschieden. Also durchaus interessant, was hier in dieser Woche passiert in Österreich, zumal es ja auch noch um die Qualifikation für den World Grand Prix geht. Das ist ein Turnier, bei dem die besten 32 Spieler der Saison dann teilnehmen werden und die beiden Turniere in Dornbirn und in Berlin sind dann die letzte Chance, um sich dafür zu qualifizieren.
Du hast gesagt, es war eine Qualifikationsrunde vorgeschaltet, es waren Qualifikationsrunden vorgeschaltet. Stuart Bingham ist da schon ausgeschieden, Sean Murphy, Mark Allen, Jack Lisowski, also durchaus prominente Namen. Haben es denn deutschsprachige, weil du sagst Werbung für den deutschen Snookermarkt, haben es deutschsprachige Spieler denn in diese Endrunde geschafft?
Ja, leider nicht. Es wäre eine schöne Geschichte gewesen. Beide Qualifikationen fanden ja direkt vor Weihnachten statt, also sowohl für Österreich als auch für das Turnier in Berlin. Lukas Kleckers hat ein Match gewonnen in der Quali, ist dann aber leider an Xiao Gudong gescheitert. In der zweiten Quali-Runde auch Alex Rosenbacher ist dort ausgeschieden, der Schweizer, und auch Simon Lichtenberg. Also jetzt in Dornbirn ist leider keiner dabei von den deutschsprachigen Spielern. Aber Alex Rosenbacher hat die Quali für Berlin geschafft. Also der Schweizer wird in der nächsten Woche im Tempodrom dabei sein. Also das ist für ihn dann auch schon mal eine richtig tolle Geschichte, dass er sich dort durchgesetzt hat. Und ich denke mal, er wird dann da auch mit gebührendem Applaus empfangen werden. Also das ist dann, glaube ich, für ihn nochmal eine richtig gute Gelegenheit, auch die Atmosphäre dort mal einzusaugen. Aber jetzt in Dornbirn auf der Messe, wo das Turnier ausgetragen wird, ist leider kein deutschsprachiger Spieler mit dabei. Luca Brissell aus Belgien vielleicht dann der Einzige, der so ein bisschen aus der Nähe, in Anführungsstrichen, also aus Kontinentaleuropa so ein bisschen kommt. Aber ich glaube, das wird dem Turnier an sich nicht groß den Rang ablaufen. Ich bin da froher Hoffnung, dass sich dieses Turnier trotzdem irgendwie ganz gut entwickeln wird.
Und Neil Robertson ist weiter mit dabei. Der hat nämlich seine erste Runde dann am gestrigen Tag gewinnen können gegen den Chinesen Lü Haotian.
Ja, Neil Robertson ist ja in sehr guter Verfassung in den letzten Monaten. Zwar beim Masters ja in der ersten Runde ausgeschieden nach diesem Wahnsinns-Comeback von Stephen Maguire, aber alles in allem ist das eine sehr gute Saison, die Neil Robertson hier bisher spielt. Und das war gestern ein durchaus schwieriger Auftakt gegen Liu Haotian, einen sehr gut spielenden Chinesen, einen aufstrebenden Chinesen in den letzten Jahren, der inzwischen auch in die Top 32 sich gespielt hat. Neil Robertson hat das Match dann in der Endphase, sagen wir mal so, endgültig an sich reißen können. Im ersten Frame hatte Liu Haotian eine 63 vorgelegt. Neil Robertson stahl diesen Frame noch auf schwarz, obwohl er 3 Snooker brauchte. Das war schon so ein kleiner Hinweis, dass es nicht einfach werden könnte, hier für Liu Haotian überhaupt einen Frame zu holen. Neil Robertson erhöhte dann bis zur Pause mit Breaks von 71 und 100 auf 3-1. Nach der Pause dann eine 82 vom Chinesen, der verkürzte so auf 2-3, aber letztendlich war da Quatsch, sage ich jetzt nach der Pause. Ich bin so dran gewöhnt, dass nach dem vierten Frame ein Mid-Session Interval kommt, dass ich das ganz vergessen habe. Es gab gar keine Pause. Im fünften Frame, wie gesagt, die 82, mit der Liu Haotian verkürzen konnte, eine 110 dann, also das zweite Century von Robertson im sechsten Frame, und er holte sich auch den siebten Frame erneut analog, vielleicht ein bisschen zum ersten, noch auf die Farben, obwohl Liu Haotian hier eine 51 vorgelegt hatte. Diesmal nicht auf schwarz und auch nicht nachdem er Snooker brauchte, aber trotzdem erst auf die Farben und ja, setzt sich hier relativ klar mit 5-2 durch, also durchaus sehr guter Auftakt. Für Neil Robertson in der nächsten Runde geht es dann gegen Graeme Dott. Das wird, glaube ich, nochmal eine etwas schwierigere Geschichte als gestern.
Und Graeme Dott, der ist mit 5-3 weitergekommen gegen Liang Wenbo. Und über den hatten wir ja vorhin zumindest kurz den schon angerissen, weil der ja in der Qualifikation Stuart Bingham, also den frisch gebackenen Masters-Champ, rausgeschmissen hat. Jetzt hat sich der Weg von Liang Wenbo dann nicht durchsetzen können. Dieses Momentum von Ende Dezember konnte er offensichtlich nicht über den Jahreswechsel retten.
Ja, ist ja so ein bisschen schwierig, das aus der Quali dann tatsächlich mitzunehmen ins Venue hier. Da wird ja auch fleißig immer diskutiert, ob dieser Termin kurz vor Weihnachten wirklich so gut ist für diese Qualifikation. Ich sehe das nicht ganz so eng, aber es gibt sicherlich bessere Termine, da besteht kein Zweifel. Graeme Dott hat es gestern gut gemacht, hat vor allem dann davon profitiert, dass er mit 4-1 in Führung gestürmt ist. Unter anderem Breaks von 66 und 104 und dieses 1-4, das war dann ein bisschen zu hoch, um da tatsächlich nochmal irgendwie ein Comeback zu starten. Liang Wenbo zwischendurch zwar mit einer 67, aber ansonsten eben in den ersten 5 Frames nicht wirklich mit viel Tischzeit und da gerät man dann eben sehr schnell mit so einem solchen hohen Polster in Rückstand. Und auch wenn er ein Comeback dann nochmal versucht hat, Breaks von 61 und 102 verkürzte so dann auf 3-4, war das letztendlich dann nur ein kleines Strohfeuer, denn Graeme Dott nutzte dann 2 Gelegenheiten im 8. Frame zu jeweils 50er Breaks, um das dann relativ schnell über die Bühne zu bringen. Also letztendlich ein sehr guter Sieg für Graeme Dott, eine etwas ungewohnte oder sagen wir mal ungeplante Niederlage für Liang Wenbo, der hier sich vielleicht, glaube ich, durchaus ein bisschen mehr ausgerechnet hat. Aber wie gesagt, alles in allem geht das absolut in Ordnung. Schon allein, wie Graeme Dott gegen Beginn des Matches gespielt hat, das war schon phasenweise richtig gutes Snooker.
Also mal gucken, wie er dann sich im weiteren Verlauf des Turniers schlagen wird gegen Neil Robertson. Das ist also auf jeden Fall die nächste Aufgabe. Tapshire Ono, über den können wir auch sprechen. Der hat Robbie Williams geschlagen mit 5-2. 5-2, sowas wie das Standardergebnis am gestrigen Tag. Sind sehr viele Spiele so ausgegangen. Aber Tapshire Ono, der hat auch noch für was anderes gesorgt, nämlich bisher für das höchste Frame des Wettbewerbs. Aber ist noch nicht sonderlich hoch, 146. Das geht höher.
Das geht höher, ja. Aber es geht noch theoretisch um eins höher. Gut, wenn wir nochmal weiter über Theorie sprechen, geht es ja sogar rein theoretisch bis 155. Aber es ist natürlich eine kuriose Randnotiz für dieses Match, denn die 146 ist tatsächlich das seltenste Century, was es auf der Tour gibt. Wird tatsächlich weniger häufig gespielt als die 147, als das Maximum Break, weil man natürlich im Normalfall eher auf das Maximum Break geht, statt auf eine 146 zu spielen. Er hat hier relativ früh im Break dann Pink nehmen müssen und so ging es dann eben nur bis 146 statt bis 147. Also alles in allem war das ein fantastisches Break und ich denke mal, das ist ein sehr guter Kandidat für das höchste Break der Woche, falls dann nicht sich doch jemand noch auf Maximum Kurs macht. Es war ein Schlusspunkt unter dieses Match, das Tapshire Ono wirklich fantastisch zu Ende gespielt hat. 2 Centuries, 146, 124 in den letzten beiden Frames. Also das war ein Wahnsinns-Breakbuilding, was er da gegen Ende des Matches gezeigt hat. Am Anfang war es nämlich noch nicht ganz so überragend beim Thailänder. Der hatte den ersten Frame nämlich verloren. Ich vermute mal, wenn ich mir den Score so angucke, weil er dreimal Foul und Miss kassiert hat. Ansonsten ist das 23-19 da im ersten Frame relativ schwierig zu erklären, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber ich vermute mal bei diesem Score, dass das so gelaufen ist. Der zweite Frame ging ebenfalls an Robbie Williams, der mit einer 60 sich also eine 2-0 Führung rausarbeitete. Im nächsten Frame dann war er eigentlich auf einem guten Weg zum 3-0, legte eine 50 vor. Tapchayonu holte sich mit einer 57 diesen Frame noch und ich glaube, damit hat er so ein bisschen die Nervosität vielleicht auch abgeschüttelt oder so den letzten Rost aus den Gliedern bekommen. Denn die Frames 4 und 5 gingen dann relativ souverän an den Thailänder und dann kamen eben die 2 Centuries, mit der er das Match beendet hat. Also das war ein guter Auftritt für Tapchayonu und in dieser Woche vielleicht für ihn auch nochmal so eine kleine Gelegenheit, sich ins Rampenlicht zu spielen, denn auch der wartet ja noch auf wirklich erst einen richtig großen Titel. Er hat zwar beim Shootout schon ein Ranglistenturnier gewonnen, aber ja, das ist noch so ein Turnier, was man nicht wirklich mit einem regulären Ranglistenturnier vergleichen kann. Insofern wäre da ein anderer Titel schon ganz toll und mit John Higgins hat er in der nächsten Runde natürlich einen sehr unangenehmen Gegner, aber mit dessen aktueller Form vielleicht auch ein machbarer.
Allerdings, John Higgins gegen Farrell O'Brien, das sieht vom Ergebnis her erstmal ziemlich glatt aus. 5-2, also sieht aus, als wenn er trotz, obwohl du leichte Zweifel hast, eigentlich ganz gut in Schuss sein müsste.
Ja, das ist ja das Kuriose irgendwie bei John Higgins. Die Ergebnisse lesen sich immer ganz gut, aber wenn man dann ins Spiel reinguckt, dann ist das phasenweise wirklich nicht sehr ordentlich, was John Higgins da spielt. Er hat ein wahnsinnig gutes Matchplay, ein wahnsinnig gutes Allround-Spiel, mit dem er sich dann eben auch durchsetzen kann, wenn sein A, B, C oder D-Spiel nicht funktioniert. Es ist schon sehr kurios. John Higgins scheidet sehr selten in den ersten Runden bei Turnieren aus, kommt immer wieder in Viertelfinals, in Halbfinals, ohne wirklich überragend zu spielen. Das zieht sich jetzt schon so ein bisschen, ja, ich würde sagen, wenn nicht durchs gesamte letzte Jahr, dann zumindest durch diese Saison auf jeden Fall. John Higgins, die Ergebnisse stimmen, aber das Spielerische ist im Moment weit von dem entfernt, was er eigentlich bringen kann. Es ist ja schon kurios, wenn er mit 5-2 ein Match gewinnt, in dem er kein einziges Break von mehr als 50 Punkten spielt und stattdessen Fergal O'Brien dann eben Serien wie 76, 54 und 60 auf dem Konto hat und die 54 und die 60 reichten jeweils nicht zum Frame-Gewinn. Das zeigt einfach, welche Klasse John Higgins auch hat, um trotzdem es eben nicht läuft, so eine Matches dann auch zu gewinnen. Aber ob das dann irgendwie noch für Titel reicht, das wage ich dann irgendwie zu bezweifeln. Dazu müsste mehr Konstanz und vor allem dann auch wieder ein bisschen besseres Breakbuilding in sein Spiel rein. Und ja, das fehlt eben im Moment leider komplett.
2 Whitewashes gab's in der ersten Runde bisher. Michael Holt schlägt Daniel Wells mit 5-0 und das gleiche Ergebnis legt auch Ding Junhui auf die Platte, 5-0 gegen Robert Milkins. Kann man sagen, die beiden sind sehr gut in Form oder waren ihre Gegner auch einfach nicht in der Form, wie sie sein müssten, um so einen Whitewash zu verhindern?
Naja, beide haben sehr gut gespielt. Michael Holt ja unter anderem mit einer 130 in seinem Match gegen Daniel Wells. Und ja, Daniel Wells hat auch einfach nicht wirklich vernünftig gespielt. Das muss man so sagen. Ding Junhui hatte schon noch ein bisschen mehr zu tun dann mit Robert Milkins. Der Milkman da noch ein bisschen besser unterwegs, aber auch bei ihm letztendlich keine Ruhen Breaks. Also das ist dann, das reicht dann eben nicht. Ding Junhui ist ja jetzt inzwischen auch wieder in vernünftigen Formen unterwegs. Ich hatte erwartet, dass er vielleicht etwas schlechter wieder ins European Masters jetzt reinkommt, nachdem er beim Masters in der vorletzten Woche ja eine sehr ungewöhnliche Niederlage kassiert hat, nachdem er die UK Championship ja gewonnen hat. Aber gestern ein sehr guter Auftritt vom Chinesen, der so ein bisschen Mut macht, dass er diese Niederlage vielleicht etwas schneller abschütteln kann, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und nächster Gegner, Scott Donaldson, sollte da ja auch eine machbare Aufgabe für ihn sein. Also wer weiß, vielleicht Ding Junhui in dieser Woche dann mal auch wieder mit einem Ranglistentitel.
Donaldson hatte Kyron Wilson mit 5-2 geschlagen. Außerdem schlägt Mark Selby Jack Jones mit 5-2. Xiao Gudong schlägt Alfie Burden mit 5-3. Barry Hawkins gewinnt 5-2 gegen David Lilly. John Higgins gegen Fergal O'Brien hatten wir schon drüber gesprochen. 5-2. Ellie Carter schlägt Tian Peng Fei 5-3. Marco Fu ebenfalls 5-3 gegen Lu Ning. Ja, so sieht's dann aus mit der ersten Runde bisher in Dornbirn. Von den Ergebnissen, die ich eben genannt habe, sticht da einer raus, wo du sagst, oh, der hat besonders überzeugt aus deiner Sicht, mit dem ist zu rechnen?
Ja, das ist ja immer eine sehr gute Frage. Mark Selby war natürlich sehr gut unterwegs gestern bei seinem 5-2 gegen Jack Jones. Bisher als das beste Duell sticht für mich so ein bisschen Lüning gegen Marco Fu heraus, denn das war ein Offensivfestival, was die beiden da abgefeiert haben, vom Feinsten. In 8 Frames gab es gleichzeitig 8 Breaks von mehr als 50 Punkten. Also das war ein richtig tolles Match, was sich die beiden da geliefert haben. Marco Fu mit einer durchschnittlichen Stoßzeit von 13 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob da irgendwas mit der Technik nicht hingehauen hat. Auf jeden Fall ist das überragend schnell, was er da gespielt hat. Das ist deutlich schneller nochmal als Ronnie O'Sullivan und Tap Jeremy. Das sind die beiden schnellsten Spieler auf der Tour. Im Moment so durchschnittlich spielen. Also das ist richtig gut. Und wenn das seinem Spiel dann auch noch so gut tut, dass er Matches gewinnt und das auch dann in überragender Manier gewinnt, dann ist das ein Marco Fu, den man in der Zukunft wieder im Auge behalten sollte. Unter anderem auch ein Century dabei gehabt. Also hat mir sehr gut gefallen, Marco Fu gestern. Und der braucht ja auch gute Ergebnisse, um in der Rangliste wieder nach oben zu klettern. Also mit Xiao Guodong heute im Achtelfinale sollte das vielleicht dann auch klappen, dass es hier noch die eine oder andere Runde weitergeht.
In Maschinengewehrgeschwindigkeit. Wir sind gespannt, werden natürlich darüber berichten hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Abonniert unseren Feed, abonniert Total Clearance mit dem Podcatcher eures Vertrauens und gebt uns gerne Feedback auf iTunes. Da würden wir uns über Sterne und natürlich über eine kleine Bewertung freuen. Das war's für heute. Bis morgen, dann gibt's mehr Snooker aus Dornbirn mit unserem Experten Christian Oemeke. Christian, vielen Dank.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.